wo wollen wir hin, um so viel wie möglich Fahrgäste quasi zu begeistern? Du brauchst eigentlich für jedes Land einen eigenen Zug so ein bisschen. Und
wird das Flixtrain-Angebot weiter ausgebaut?
Definitiv
mit Ja beantwortet. Genau.
Das ist das, was mich hält und was mich tagtäglich begeistert, den Ticketpreis noch zu halten.
Der Alltag auf der Schiene wird somit deutlich grüner in Zukunft, ja. Kann man das so sagen, oder?
In vielerlei Hinsicht.
In vielerlei Hinsicht, genau.
Willkommen beim Teambahn Podcast. Hier geht es um Menschen, Karrierewege und echte Einblicke aus der Bahnbranche. Teambahn zeigt, welche Chancen die Bahnwelt bietet und wie Menschen die Jobs in der Branche wirklich erleben. Durch den Podcast führt Christian Allner, ehemaliger Lokführer, heute Unternehmer und nah dran an den Themen, die die Branche bewegen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teambahn, der Podcast. Und heute haben wir zu Gast die Paula. Paula ist 32 Jahre alt, arbeitet als Director Rolling Stock and Maintenance bei Flixtrain und arbeitet hauptsächlich in München, pendelt aber für gewöhnlich mindestens einmal im Monat zwischen München und Berlin. Hallo Paula, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Paula, wir, beziehungsweise auch ich, sind mega neugierig, was du uns heute inhaltlich mitgebracht hast, was du uns zur neuen Flotte erzählen und verraten kannst. Und ja, sind mega neugierig über deinen Job. Haben wir hier noch gar nicht gehabt. Also ein komplett neues Berufsbild hier bei uns bei Teambahn. Und ja, sind mega gespannt, was du uns verraten wirst, was uns 2028 erwartet.
Bin auch gespannt, auf welche Reise du uns quasi einmal führst. Und ich freue mich irgendwie, so viel wie möglich von meinem Arbeitsalltag zu teilen und euch einen kleinen Einblick in die Welt von Flixtrain zu geben.
Ja, vielen Dank, Paula. Dann würde ich mal mit einer ganz einfachen Frage, oder hoffe ich ganz einfachen Frage starten. Director Rolling Stock and Maintenance. Wie würdest du deinen Beruf ganz ohne Fachkräfte und Spezialbegriffe beschreiben? Was genau machst du bei Flixtrain?
Ja, genau. Also Rolling Stock ist halt ist einfach das englische Wort für jegliche Art von Flotte und Zug. Und Maintenance ist die Instandhaltung dazu. Also ich kümmere mich, oder in meinem Bereich fallen quasi alle Flotten, die wir fahren. Das sind drei Stück aktuell. Und die jeweilige Instandhaltung der jeweiligen Flotte. Denn jeder, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, jede Flotte an sich hat unterschiedliche Instandhaltungsbedürfnisse, sprich auch unterschiedliche Instandhaltungskonzepte. Und ähnlich wie in der, sag ich mal, Flugindustrie versuchen wir natürlich auch die Instandhaltung und damit halt die Downtimes der jeweiligen Züge so krass wie möglich zu optimieren. Und Instandhaltung und Flotte sind quasi mein, sag ich mal, Steckenpferd und mein Bereich, um den wir uns kümmern.
Also neben dem Personal, was die Züge durch die Ländle bewegt, das Wichtigste eigentlich, nämlich die Züge selbst. Also Wagen und Lokomotiven, in Summe dann eben die Züge. Okay, jetzt bevor wir weiter in die Details gehen, wie bist du zu dem Job gekommen und ja, wie lange machst du das eigentlich schon?
Ja, ich bin per puren Zufall quasi zu dem Job gekommen, vor knapp 7 Jahren. Ich war davor in der Beratung und da war eigentlich nur in der Luft- und Raumfahrt- und Automobilindustrie unterwegs und hatte eine Stellenausschreibung gesehen, die irgendwie hieß, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, irgendwie Project Manager oder Engineering Manager, aber auf jeden Fall mit dem Zusatz New Trains. Und dieses New Trains war so, wow, das ist geil, das ist irgendwie was Neues, was man aufbauen kann. Genau, und kannte Flix also Flixbus und die Flix SE und aus vielen unterschiedlichen Setups und Podcasts und Szenarien und fand das eine mega coole Firma. Und so kam ich eben irgendwie auf die Bahnindustrie und den Job an sich hatte wenig Vorstellung, muss ich ehrlich sagen, von der Industrie an sich, weil es einfach war komplett neu für mich. Ja. Aber hält mich bis, also seitdem quasi. Und tatsächlich ist es weg von, also am Anfang war es ein Job und mittlerweile ist es eine echte Leidenschaft und deswegen wirklich ein Job oder halt auch ein, sag ich mal, Aufgabenbereich, das mich halt von vorne bis hinten komplett quasi interessiert, wofür ich brenne und ja, gepaart mit dem Unternehmen wie Flix, was aus meiner Sicht ein großartiges Unternehmen ist. Genau, was ich richtig, ja. Also der richtige Schritt quasi war damals.
Hört man auf jeden Fall raus, Paula. Was genau war denn der entscheidende Moment, an dem du gesagt hast, okay, ja, das ist es. Irgendwie mehr, als ich ursprünglich erwartet habe, mehr als die grüne, spannende Flotte. Was war der Moment, dass du sagst, Bahn ist meins?
Ja, hauptsächlich die Phase, in der wir uns als Flix befinden. Es gibt für nichts ein Blueprint, also es gibt nichts vorgegeben. Alles muss irgendwie neu gestaltet, neu gedacht und neu entwickelt werden. Also Bahnwelt, die an sich irgendwie komplex ist und viele Regularien und Boundary Conditions quasi mit sich bringt. In der Phase von Flix, wo wir jetzt gerade dabei sind, das alles aufzubauen, mit einem geilen Team, was irgendwie da vor Ort ist, das ist das, was mich hält und was mich tagtäglich begeistert.
Zusammenschweißt wahrscheinlich auch, ja, ne? Ja. Ja, man fährt also nicht einfach ins Autohaus, wie man ein Auto kauft, sondern kauft mal ein paar Waggons und ein paar Loks. Ist dann doch ein bisschen komplexer, aber da wirst du uns gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Also super interessant. Du bist also quasi... Ja, mehr oder weniger ganz frisch in die Branche rein und direkt in solch einem, ja, so mega spannenden Job eingestiegen. Da interessiert mich auf jeden Fall, welche Stationen auf deinem bisherigen Weg haben dich dann, wenn du jetzt ein bisschen zurückblickst, am ehesten auf deine heutige Thematik oder deine Verantwortung, die du dir auch trägst, vorbereitet?
Ja. Ich glaube, also, da kann man jetzt relativ weit, glaube ich, auch zurückschauen. Was einem vorbereitet auf einen Job, wie ich ihn heute mache, wo irgendwie jeder Tag anders ist und wo irgendwie ständig Herausforderungen kommen, mit denen man jetzt irgendwie am wenigsten gerechnet hat, kriegt die Frage öfter mal gestellt. Und ich glaube, ganz, ganz viel auch mit irgendwie quasi, wie bist du eigentlich groß geworden, wie bist du aufgewachsen? Ich war dann quasi mit 15 auch mal in Amerika alleine quasi. Auch musste ich irgendwie so von heute auf morgen alleine klarkommen, wo ich würde das jetzt gar nicht so quasi beziehen auf, wie bin ich jetzt inhaltlich da irgendwie vorbereitet worden. Klar, da wächst man irgendwie rein und man kennt sich irgendwie dann quasi in dem Bereich aus inhaltlich. Aber ich glaube, dieses Urvertrauen und dieses, ich komme irgendwie selbstständig klar und ich kann mir da quasi einen Weg selber definieren, ist, glaube ich, was man halt irgendwie, oder was ich schon relativ früh gelernt habe und damit halt irgendwie viele Jahre jetzt quasi irgendwie ausgelebt habe und, sag ich mal, trainiert habe, wo das mir sicherlich halt tagtäglich hilft. Ja.
Wahnsinn. Und in diesem Zusammenhang vielleicht auch die Frage, gab es eine berufliche Entscheidung, die sich damals riskant angefühlt hat, im Rückblick aber genau richtig war? Und ich habe es schon fast so ein bisschen rausgehört gerade, glaube ich.
Ja, also generell in die Industrie an sich reinzuwechseln, war sicherlich ein Schritt. Und ich hatte jetzt in der Vergangenheit, sag ich mal, glücklicherweise eben die Chance, auch relativ schnell zu wachsen und da halt irgendwie jeder Schritt für sich eine große Herausforderung, weil ich halt nie so genau wusste, was bringt denn das jetzt eigentlich mit sich und wie mache ich denn das ich hätte es jetzt noch nie irgendwie 10-mal vorher gemacht und jetzt bin ich quasi bereit und mache es das 11. Mal selber und ich glaube, das waren halt irgendwie schon die größten Herausforderungen, die ich aber nicht missen würde und die mir sicherlich halt auch ermöglicht haben, quasi auch so schnell zu wachsen und da reinzukommen.
Also beeindruckend auf jeden Fall, Paula. Super. Für mich jetzt die Frage, jetzt lass uns mal ein bisschen so in deine berufliche Praxis einsteigen, also in den Alltag, wenn man das überhaupt Alltag nennen kann. Wie sieht man eigentlich so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus und gibt es den überhaupt?
Es gibt jetzt nicht diese Regelwoche und die wiederholt sich jetzt irgendwie und die macht man jetzt quasi irgendwie 52 Mal durch. Aber es gibt natürlich schon, sag ich mal, Muster, die immer wieder durchkommen. Also das, was bei mir halt relativ, was den Arbeitsalltag sehr, sehr krass prägt, ist einfach die, sag ich mal, die weit gefächerte Verantwortung des Teams oder halt gar nicht jetzt im Scope, aber auch in welchen Phasen sich die befinden. Wenn man da halt irgendwie zum Beispiel auf die Teams schaut, die sich quasi um die Flotte kümmert, die jetzt quasi direkt, also jetzt gerade eingefasst wird, das sind ganz andere Themen als jetzt ein Instandhaltungs- und Infrastrukturteam, was sich über die nächsten 10 Jahre über eine Strategie und Auslegen für die nächsten 10 Jahre kümmert. Und dann ist da dazwischen zum Beispiel halt irgendwie so ein, Talgo-Execution-Team, die sich um die Produktion vor Ort, um quasi Heavy-Steel-Arbeit kümmern und so weiter. Und diesen Stretch an sich macht man natürlich halt irgendwie Woche für Woche und versucht halt so gut wie möglich zu quasi strukturieren, damit man das halt auch irgendwie unterbringt. Und da ein Arbeitsalltag quasi fällt von irgendwie, was machen wir jetzt, damit ein Zug morgen fährt, bis hin zu, wie können wir uns eigentlich aufstellen, damit wir langfristig eine Infrastruktur haben, wo unsere Züge übernachten können und unterkommen. Und also Struktur gibt's wenig, aber ein Arbeitsalltag, der sich halt irgendwie darum, um all diese Diskussionen, sage ich mal, dreht und wendet.
Ist die Frage, ob es da überhaupt einen Alltag geben kann. Ne? Also es ist ja doch jeden Tag anders. Also
ist auch tatsächlich so.
Genau. Man bestellt ja auch nicht jeden Tag neue Flotten. Also das ist jetzt auch nicht so ein alltäglicher Job, sage ich mal. Ne? Also von daher, welche Entscheidungen landen auf deinem Tisch, von denen Fahrgäste normalerweise nichts mitbekommen.
Bestenfalls bekommen sie von uns überhaupt nie was mit. Wir sind ja ein Team, was quasi die Züge und die fahrenden Züge, sprich die verlässlichen Züge hoffentlich, quasi auf die Schiene stellt. Und wenn die einfach nichts von uns mitbekommen und einfach einsteigen und eine Fahrt haben, wo sie sich denken, jawohl, ich komme von A nach B und es war komfortabel und es war ein Erlebnis, perfekt. Wo sie am besten natürlich nichts davon mitbekommen, ist halt der gesamte, sag ich mal, was bedeutet denn das, dass ein Zug wird, wo wir wirklich von der einzelnen Schweißnaht und wie ist denn die, in welchem Millimeterbereich befindet sich die jetzt, damit wir Jahr in Jahr 5 quasi keine Korrosion haben? Oder wie dimensioniert man jetzt eine Werkstatt, damit man Jahr in der Instandhaltung doch nochmal eine Stunde hier oder dort spart, damit der Zug so wenig wie möglich quasi steht? All diese Kleinigkeiten, wo ein Fahrgast sagt, ja, mir egal, ich will halt einfach von A nach B fahren, ist das, was uns halt tatsächlich tagtäglich quasi beschäftigt und im schlimmsten Fall auch quasi schlaflose Nächte beschwert, weil das halt tatsächlich die komplexen und schwierigen Sachen dann im Endeffekt sind, um die dann eine saubere Lösung zu finden.
Also ich glaube, jetzt mal mit Blick auf die Flotte. Ihr habt, soweit ich weiß, 65 Fahrzeuge bestellt bei FlixTrain. Also 65 dieser Talgo-Fahrzeuge. Mhm. Und ich glaube, aber auch ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen von uns können sich überhaupt nicht vorstellen, was dahinter steckt, was da alles zugehört. Und das wirst du uns wahrscheinlich jetzt in 15, 20 Minuten auch gar nicht alles erklären können. Aber hast du so ein paar Themen, wo man sagt, Mensch, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Also was gehört eigentlich alles dazu? Also wie gesagt, man geht ja eben nicht einfach bei irgendeinem Hersteller mal in den Schauraum und bestellt sich da mal von 3 Wagen, davon 3 Wagen, dann noch ein Restaurant, dann noch eine Lok. Also wie sieht das aus? Wie kauft man einen Zug?
Ja.
Um die Frage mal darauf runterzubrechen.
Ja, ich würde mir noch immer quasi das Autohaus für Züge wünschen. Das wäre einfach eine Riesenerleichterung für meinen Arbeitsalltag. Gibt's leider nicht. Genau, also wir gehen da immer ran. Wir schauen eigentlich immer von der Marktseite drauf. Quasi wo wollen wir hin, um so viel wie möglich Fahrgäste quasi zu begeistern? Daraus ergibt sich quasi eine Flottenstrategie und diese Flottenstrategie spricht bestimmte Kundensegmente an. Und diese Kundensegmente haben Bedürfnisse und diese Bedürfnisse müssen erfüllt werden. Und damit ergibt sich quasi auch die Art von, also ich meine, wir fangen an von der Definition, von welchen Wagen, also Wagentypen fahren wir eigentlich? Brauchen wir ein Bistro? Brauchen wir einen Fahrradbereich? Brauchen wir einen Skibereich? Mit welcher Sitzabstand ist eigentlich noch akzeptabel? Und quasi braucht es wirklich eine First Class? Braucht es eine Second Class? Oder ist was Kleineres, solange irgendwie der Abstand nach links und rechts irgendwie breiter ist und der Sitztyp an sich komfortabel ist, vielleicht auch möglich. Das sind natürlich halt Überlegungen, die man einmal anstellen muss, um ein Produkt zu definieren. Und mit dieser Produktdefinition geht man dann quasi an den Markt und sagt, wer kann mir das quasi anbieten? Und dann kommt jeder mit seinem individuellen Zug. So jeder Hersteller ist natürlich irgendwie spezialisiert auf einen Zugtyp oder Zugtypen, die er dann anbieten kann. Dann gibt es natürlich halt irgendwie nicht genau 100% die Vorstellung, die man irgendwie hat. Angefangen auch von, in welche Länder will ich fahren, wie schnell will ich fahren, was muss es für ein Lichtraumprofil haben, damit ich durch diesen und jenen Tunnel fahre. Also wirklich so Kleinzeug, aber die dann im Endeffekt sehr, sehr wichtig sind, um zu entscheiden, passt dieser Zug zu meiner, sag ich mal, Marktstrategie in der Zukunft, die man dann quasi mit den Herstellern definiert und dann quasi in eine Design- und Engineering-Phase einsteigt, bis hin zur Produktion und dann zur Abwicklung.
Okay, also das ist wirklich alles, um es abzukürzen. Du hast gerade einen Satz gesagt, Paula, der hat mir sehr gut gefallen. Du hast gesagt, wir schauen halt, wie können wir möglichst viele Fahrgäste begeistern. Oftmals höre ich den Satz, wie können wir möglichst viele Fahrgäste transportieren.
Mhm.
Du hast gesagt, wir wollen Fahrgäste begeistern. Das war ein Satz, den höre ich leider auch nicht so oft. Oftmals geht nur um Zweck. Um die Frage vielleicht dahingehend nochmal oder den Satz da nochmal aufzugreifen. Kannst du uns und vielleicht als kleines, ja, ganz exklusiv schon mal sagen, was wird die Fahrgäste von FlixTrain 2028 begeistern in deinen Zügen? Gibt's was man schon sagen darf?
Ja, genau. Es ist tatsächlich, halten wir uns immer ein Stück weit bedeckt. Aber es ist definitiv ein Produkt aus unserer Sicht, also ein smartes Produkt, was quasi von vorn bis hinten quasi begeistert und auch quasi die wichtigen Teile hervorhebt. Also ich kann schon sagen, es wird halt kein Bistro geben, weil die die, sag ich mal, den wenn man jetzt quasi unser Kundensegment anschaut und die Vielzahl der Leute und damit eben nicht Vielzahl, sondern quasi kleiner Teil der Leute, die in Bistro gehen würden, so gering sind, dass wir sagen, dann nehmen wir halt lieber einen anderen Wagentyp quasi rein, der quasi genau für unsere Fahrgäste passt. Dafür wird es aber natürlich halt genauso Fahrradabstellplätze geben.
Okay.
Es wird natürlich quasi auch Wi-Fi und Steckdosen in großer Anzahl geben, mehr als jetzt irgendwie ein Konkurrent. Dafür eben auf andere, sag ich mal, sehr, sehr Komfort, also sehr Premium-Komfort, das will ich auch eigentlich auch nicht sagen, aber sehr, sag ich mal, es wird keine First Class geben, es wird aber eine Premium-Area geben, die dann trotzdem quasi halt natürlich ein abgegrenzter, kleinerer Bereich ist mit größeren Sitzabständen, wo wir unser Kundensegment natürlich auch deutlich ausweiten wollen als das von heute. Und deswegen, es wird viele so quasi
macht
kleinere
Features
geben, genau. Kleine geben, die jetzt auch quasi, so, wenn wir immer näher an den Betriebsstart rankommen werden, auch revealed werden und damit die Spannung hoffentlich so ein Stück weit steigt.
Eine Frage, die sich natürlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen fragen, wird FlixTrain weiterhin so unschlagbar günstig bleiben?
Ja, werden sie definitiv.
Ja. Ich meine, das ist ja auch eine spannende Komponente und das alles unter einem Hut zu bekommen, ne? Das ist schon mal sehr gut. Ja. Ich glaube, damit ist man sowieso am Markt jemand, der Reisen eigentlich für jedermann ermöglicht, auch ein Stück weit. Ja. Ne?
Jetzt haben vielleicht so eine kleine Anekdote, weil das ist immer total schön. Wir kriegen ja immer wieder mal auch quasi so Karten von Fahrgästen irgendwie ins Büro geschickt.
Okay.
Und dann, wenn ganz, ganz oft oder diese berührendsten Karten, sage ich mal, oder Nachrichten sind halt sehr, sehr oft, wenn zum Beispiel ältere Leute, die jetzt sagen, ah, wie gut, dass es halt irgendwie FlixTrain gibt. Jetzt konnte ich quasi mit meiner kleinen Rente, konnte ich jetzt doch mein Enkelkind und hier und dort noch besuchen und wie gut es nicht ist und quasi bereichert deren Alltag oder gibt ihnen Möglichkeiten, die sonst irgendwie gar nicht da wären. Und genau diese Art von Mobilität ist was, was wir halt irgendwie schaffen wollen.
Ja, und Mobilität sollte eben auch für alle sein.
Ja.
Und das finde ich gut.
Ja.
Großartig. Jetzt nochmal eine Frage zu deinem Job. Jetzt haben wir Sicherheit, Verfügbarkeit, Qualität, Komfort, Kosten. Das alles ist ja nicht immer gleichzeitig zu 100% zu erfüllen, beziehungsweise, okay, Sicherheit wahrscheinlich schon, aber wie geht man mit solchen Zielkonflikten um? Ich meine, man will sicher sein, man will möglichst hohe Verfügbarkeit herstellen, man will eine möglichst hohe Qualität zur Verfügung stellen, der Komfort. Geht immer alles oder muss man schon auch hin und wieder mal sagen, okay, da müssen wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal einen kleinen Kompromiss eingehen?
Das ist natürlich das, was mich irgendwie tagtäglich umtreibt, weil ich hätte immer gern alles und das geht halt leider nicht. Und ganz, ganz, also wir lösen das natürlich halt immer auf der Zeitschiene, weil ich glaube tatsächlich all diese Aspekte sind halt relevant. Es ist für uns relevant, wir sagen Produktionskosten dazu, was kostet mich das, einen Zug zu betreiben? Müssen gering bleiben, um den Ticketpreis, den wir vorhin angesprochen hatten, auch zu halten. Wenn wir das nicht halten, dann können wir auch die Ticketpreise nicht mehr anbieten. Also es ist für uns ein Riesenfaktor, das quasi zu machen und oftmals halt auch nochmal aufwendiger, als man sagt, ja, ist egal, was es kostet, wir heben einfach quasi die Preise an. Auf der anderen Seite natürlich Sicherheit und weiter darf nicht gefährdet sein. Deswegen natürlich quasi ganz kurzfristig Sicherheit und Verfügbarkeit sind die zwei Themen, die einfach immer oberste Priorität haben und alles andere quasi schlagen. Auf der Langfristigkeit ist es aber so, dass natürlich die Teams, die langfristiger arbeiten, sich dann mit der Kostenoptimierung beschäftigen, sodass wir halt eben langfristig genau das Angebot auch halten können.
Ja. Thema Instandhaltung ist ja sicher, also neben der Beschaffung von neuen Zügen, spielt sicherlich auch die Instandhaltung eine große Rolle. Die Frage ist, wie früh wird eigentlich die spätere Instandhaltung bei der Entwicklung und Beschaffung eines neuen Zuges schon mit einbezogen? Also ab wann spielt das eigentlich eine Rolle?
Ab des Kauf des Zuges.
Okay.
Also tatsächlich, wenn wir uns quasi, was ich vorher jetzt gesagt hatte, wenn wir wissen, wie schaut eigentlich unsere Marktstrategie aus, wo wollen wir hin, spezifizieren wir einen Zug und bewerten das nach einem Modell, das quasi die Total Cost of Ownership, also wirklich alle Kosten mit einbezieht und das sind Instandhaltungskosten ein großer Teil und nur wenn quasi die Instandhaltung an sich und die Instandhaltungskosten eines Produkts attraktiv sind mit dem, was das Produkt für einen Mehrwert leistet, dann kommt das quasi auch für uns in Frage. Und auch quasi mit der Sicherung eines Zuges sind die groben Instandhaltungskonzepte schon definiert, also genau, sehr, sehr früh, sprich irgendwie tatsächlich 4-5 Jahre davor.
Bevor man an den ersten Defekt überhaupt erst denken mag, sozusagen. Okay, jetzt Reden wir hier von 65 Zügen, ein sehr junges Unternehmen, zumindest auf der Schiene nach wie vor. Was ist organisatorisch da eigentlich anspruchsvoller? 65 neue Züge zu kaufen, mal ganz einfach ausgedrückt, oder eine entsprechende Organisation aufzubauen, die eben 65 neue Züge auch zuverlässig betreibt später?
Ja, definitiv zweiteres.
Okay.
auch wenn wir den Zugkauf an sich war schon wirklich irgendwie eine Herausforderung und sehr, sehr langwierig. Aber natürlich halt von Scratch ein Unternehmen aufzubauen, das die Komplexität einer, in der Bahnwelt managen muss, ist was nicht zu unterschätzen ist. Und was jetzt gerade unser Hauptfokus ist, das zu tun und uns ja tagtäglich mehr oder weniger auf Trab hält. Was aber definitiv halt auch richtig Spaß macht, weil es halt ein mega, positives, aufstrebendes Umfeld ist, Teams geformt werden, aber auf jeden Fall herausfordernd.
Wenn ich dich frage, worauf freust du dich bei der neuen Flotte persönlich am meisten und welcher Punkt bereitet dir den größten Respekt gleichzeitig vielleicht?
Ist ein und dasselbe Thema, die Schiene mit grünen Zügen zu füllen. Also ist halt tatsächlich Genugtuung klingt so negativ, aber ist tatsächlich, wo man das erste Mal sieht, für was man jetzt irgendwie x Jahre lang gearbeitet hat, wenn einfach da draußen moderne, grüne Züge rumfahren und das in der Größenordnung, das tatsächlich in jedem größeren Fernverkehrsbahnhof auch in Deutschland zu sehen ist. Das ist definitiv, auf das ich mich richtig freue. Ist aber auch das, von das ich Respekt habe, weil man muss ja erstmal ermöglichen, dass da ein stabiler Betrieb draußen ist und 65 dieser Züge rumfahren können.
Der Alltag auf der Schiene wird somit deutlich grüner in Zukunft, Kann man das so sagen, oder?
In vielerlei Hinsicht.
In vielerlei Hinsicht, genau. Ach, Paula, ich glaube, wir können noch ganz viele Fragen zu der Flotte. Aber jetzt würde ich einfach mal die Gelegenheit nutzen. Wir haben unsere Community im Vorfeld gefragt, bevor wir heute diesen Podcast hier, diese Folge aufzeichnen. Was gibt es da eigentlich für Fragen an dich, beziehungsweise explizit auch an Flixtoin in dem Zusammenhang? Und die würde ich dir jetzt einfach mal mitgeben und stellvertretend halt für unsere Community hier platzieren. Und eine Frage ist dort, warum hat sich Flixtoin eigentlich für ein Lokwagenzugkonzept entschieden und nicht etwa für Triebzüge?
Ja, spannende Frage und ist was, das uns auch eine Zeit lang umgetrieben hat. Wieder daran anknüpfen, was ich vorher gesagt hatte. Wir überlegen uns in welche Märkte möchten wir fahren. Und da war relativ schnell klar, es wird jetzt nicht bei Deutschland alleine bleiben, auch wenn das natürlich halt immer unser, Core-Markt bleiben wird, weil da sind wir zu Hause und da kommen wir her. Wollen wir natürlich ein europäisches Netz aufbauen. Und ein europäisches Netz mit all diesen nationalen Anforderungen, die es in der Bahnindustrie gibt, sagt halt, du brauchst eigentlich für jedes Land einen eigenen Zug so ein bisschen. Ja, okay. Und um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat man mit Lokwagenkonzepten einen riesen Vorteil, weil man halt diese unterschiedlichen Länderspezifikationen treffen halt immer nur auf einen Triebzug oder einen Lok zu, also den antreibenden Teil. Und den kann man dann relativ leicht austauschen mit einer Lok vorn dran, wohingegen der Wagen hinten ein europäischer Wagen ist und in all diesen oder einen Großteil der Länder auch fahren kann, was uns eine enorme Flexibilität gibt, länderübergreifende Verbindungen im gleichen Zug herzustellen, ohne Umsteigeanforderungen für die Fahrgäste, was halt einen enormen Upside für den Fahrgast dann sichert. Und auf der anderen Seite kann man natürlich halt mit Lokwagen auch 230 km/h fahren, was, wenn man jetzt Zentraleuropa anschaut, natürlich fährt ein ICE bis 300 oder 320 km/h sogar, ist aber so, wenn man auf die Reisezeiten schaut, bewegen wir uns da im einstelligen Minutenbereich, was für den Fahrgast wenig Downside ist mit dem Upside, was ich kann, länderübergreifend ohne umsteigen zu fahren.
Ja, okay. Ich denke, das wird ganz viele Fragezeichen beseitigen. Das fragen sich einfach so viele, ne? Warum geht man weg? Weil man kennt das so im Schnellzugsegment, kennt man die Triebzüge. Ich denke aber, die Antwort ist sehr plausibel und nachvollziehbar, ne? Also es ist eine extrem hohe Flexibilität damit einhergehend, ne?
Genau so ist es.
Und Verfügbarkeit, denke ich, auch erhöht.
Genau, extrem. Das spielt natürlich alles eins zusammen. Und natürlich kann man auch sagen, ein Lokwagen-Konzept ist grundsätzlich weniger komplex. Und weniger Komplexität im Produkt heißt auch immer weniger Instandhaltungskosten oder geringere Instandhaltungskosten, heißt wieder im Umkehrschluss günstigerer Ticketpreis. Also das ist halt, das eine spielt immer das andere und macht halt für uns und unser, Kundensegment definitiv viel mehr Sinn. Ja.
Dann haben uns weitere Fragen erreicht. Ganz heiß ist man auf folgende Antwort, beziehungsweise auf die Antwort auf diese Frage. Mit welcher Lokbaureihe wird eure neue Flotte höchstwahrscheinlich, wenn ihr das schon fest sagen könnt, unterwegs sein?
Wir werden Siemens Talgo Zug haben, sprich die Wagen kommen von Talgo und die Lokomotive kommt von Siemens, eine Vectron-Lokomotive und da tatsächlich quasi auch das neue Modell, das 230 km/h fährt, was aktuell quasi nur an die GD quasi ausgeliefert wird und dann eben an uns. Genau. Und da, dadurch können wir eben auch die 230 km/h.
Also geschwindigkeitstechnisch bestens ausgerüstet.
Hoffe ich, ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt haben wir so ein paar allgemeine Fragen hier, wie zum Beispiel, wie oft hat Flixtrain eigentlich auch mit Vandalismus zu kämpfen? Ist das ein Thema bei euch?
Ja, ist schon ein Thema, aber ich glaube sehr vergleichbar wie mit einer Staatsbahn, sprich in Deutschland, der Deutschen Bahn. Innen gibt es immer wieder, also im Interieur gibt es immer wieder mal Vorfälle, aber nicht allzu viele. Graffiti ist natürlich ein Thema, aber ohne jetzt da irgendwie genaue Zahlen zu sagen, ist es sehr, sehr, sehr vergleichbar mit einer Staatsbahn an sich. Ja. Leider ein Thema, hoffe ich mir, dass es nicht mehr so ist, aber ist leider irgendwie.
Wir können an alle nur appellieren, genau, die uns zuhören. Ja.
Lass das sein.
Immer von einem selber ab. Ende, ne? Genau. Jetzt kommen wir so ein bisschen einer noch Richtung, also ich hoffe, ja doch, ein, zwei Community-Fragen haben wir noch. Wird das Flixtrain-Angebot weiter ausgebaut?
Definitiv
mit Ja beantwortet.
Genau, mit jeder neuen Flotte oder mit jedem neuen Zug oder mit jedem neuen Wagen, muss man schon fast sagen, quasi wird das Angebot auch ausgebaut.
Okay, dann passt ja, dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen in diese Fragen, die jetzt uns erreicht haben bezüglich Karriere und Einstieg, was ja zum Ausbau dann auch passt, dann braucht er sicherlich noch viele fleißige Hände. Welchen Ausbildungsweg oder welches Studium braucht man eigentlich für einen Beruf im Bereich Fahrzeug oder beziehungsweise Flottenmanagement oder Instandhaltung, wenn man das so allgemein jetzt überhaupt beantworten kann, aber wie ist man bestens vorbereitet im Grundsatz?
Ja, spannende Frage. Es hängt natürlich dann im Endeffekt sehr, sehr stark vom eigentlichen Beruf ab. Es gibt, aber aus meiner Sicht, gibt es jetzt nicht diesen einen Berufsweg, den man einschlagen muss, um quasi in die Bahnindustrie und in diesem Feld zu arbeiten. Genau, der Musterweg gibt es nicht. Also ich selber zum Beispiel habe Bauingenieurwesen studiert, bin ja auch irgendwie kompletter Quereinsteiger in dieser Industrie und trotzdem glaube ich, dass man das quasi mit, sag ich mal, Willen, was Neues zu schaffen, mit gewissem quasi technischem Verständnis, aber auch irgendwie die Motivation, die man irgendwie so tagtäglich quasi an den Tag legt, da extrem viel schaffen kann und sich da überall reinarbeiten kann. Natürlich quasi gibt's, sag ich mal, Spezialistenjobs, wo die jeweilige Fachkenntnis dann gefordert ist, aber es gibt halt mehr, wenn nicht genauso viele quasi, sag ich mal, Jobs, wo man an sich großes Interesse an der Bahnindustrie haben muss, am besten halt eine gewisse Smartness quasi mitbringt, aber dann jetzt keine spezielle Form von Vorausbildung notwendig ist, ja. Ja.
Was sollte jemand mitbringen, der in explizit deinem Team arbeiten möchte, abgesehen von einem passenden Abschluss?
Bock auf was zu schaffen. Also Macher. Tatsächlich, genau. Macher und so, also nicht jeder natürlich, aber was schon, also Macher und Motivation und irgendwie diese Begeisterung für das Produkt, aber auch die Industrie hilft enorm. Und dann natürlich halt so eine, natürlich begrüße ich sehr, sehr stark auch quasi Visionäre, die irgendwie an das ist quasi Zukunftsbild auch glauben, weil es sind sehr, sehr, natürlich der Weg ist nicht immer ganz leicht dorthin, wenn man aber sich irgendwie, wenn man überzeugt ist von dem, was jetzt irgendwie da alles schaffen können und wollen, dann ja, ist das definitiv wichtig und ich glaube, ja, sehr, sehr coole auch Umgebung, weil es natürlich ein stark wachsendes Unternehmen ist und einhergeht mit immer neuen und größeren Verantwortungsbereichen, aber auch quasi immer einem positiven Umfeld. Das ist jetzt wenig so, ja, wir müssen Teams verkleinern, weil Bereiche werden irgendwie rausgelöst und oder gestrichen, sondern es ist eher genau in die andere Richtung immer.
Dann noch eine letzte Frage hier aus unserer Community. Welche Berufe gibt es in deinem Umfeld, also gerade jetzt Rolling Stock und also Maintenance, die von außen aber so gar nicht wahrgenommen werden? Also gibt es Berufe, von dem man vielleicht noch nie was gehört hat, weil ich bin jetzt auch weit über 20 Jahre in der Bahnbranche und es gibt so viel, was ich selbst bis heute noch nicht kenne.
Ja, ja. Die wahrscheinlich noch am bekanntesten sind jetzt irgendwie da draußen, also jetzt auch nicht für einen reinen Fahrgast, aber die quasi eher verankert sind in der Bahnindustrie, sind natürlich jetzt, sag ich mal, ganz typische ECM 1, 2, 3 Berufe, also Instandhaltungsverantwortlichkeiten, die wir natürlich alle abdecken und selber auch ECM 1, 2, 3 sind und dementsprechend auch quasi Profile da haben. Dann geht's aber auch natürlich, gerade Richtung Fahrzeugbeschaffung, haben wir zum Beispiel halt Qualitätskontrolleure vor Ort in Spanien, die sich quasi um die Qualität der Züge kümmern. Dann gibt es natürlich Techniker für den reinen quasi Rolling Stock Engineering Bereich. Dann gibt es wieder unterschiedlichste Anforderungen an, was brauche ich denn, um eine Instandhaltung oder auch eine Werkstatt- oder Serviceeinrichtung zu dimensionieren, wo es angefangen von quasi Prozessspezialisten sind, Werkstattplaner, also wirklich Civil Works Planer, die sich quasi wieder mit dem Bau, also Gebäudebau quasi, nicht jetzt Fahrzeugbau, aber Gebäudebau quasi auskennen, bis hin zu einfach quasi Generalisten, die gutes Projektmanagement und quasi konzeptionell sehr, sehr stark arbeiten können, um quasi all diese Konzepte jetzt in der Instandhaltung, aber auch im Rolling Stock Bereich, im gesamten Aufbau von dem Flottenmanagement zu definieren und zu strukturieren. Ja.
Ich glaube, also wir haben tatsächlich viele, viele mehr Fragen bekommen, aber wir machen jetzt hier einfach mal, müssen auch ein bisschen zum Abschluss kommen. Aber eine Frage, die habe ich noch, zumindest zu den Zügen explizit, bevor wir dann gleich nochmal kurz auf dich ganz persönlich zurückkommen. Wie sucht man eigentlich die Sitze aus? Also wir kennen das Phänomen alle, die viel Eisenbahn fahren und ich hoffe, dass es sehr gemütlich sein wird bei euch, aber das sind ja so viele Details, ne? Also keine Ahnung, man muss sich wahrscheinlich entscheiden, gibt's, wo ist die Steckdose angebracht, wo kann ich ein Tablet ablegen oder mein Handy aufladen oder was weiß ich. Also was sind so kleinste Sachen? Also wie kommt ihr zu Sitzen? Dann müsst ihr Probe sitzen oder wie macht man das, dass man checkt? Wie wird das Erlebnis?
Genau so, weil es ist ja eigentlich ein sehr, sehr subjektives Befinden, was man versuchen muss allerdings zu quantifizieren. Ich muss ja dann trotzdem irgendwie sagen, das ist der beste Sitztyp. Also ganz eine schwierige Frage. Und wir hatten das tatsächlich mit Tests gemacht, auch mit quasi Marktforschungsinstituten, wo dann hunderte Leute quasi zu uns kamen und wirklich halt stundenlang saßen, weil natürlich kannst du jetzt auch nicht 20 Minuten irgendwie das drauf sitzen, wenn wir irgendwie sagen, die Durchschnittsreisezeit ist irgendwie zwischen 2 und 4 Stunden. Mhm. Da muss der Fahrgast halt auch wirklich so lange sitzen, um dann ein Feedback quasi abzugeben. Und da hatten wir unterschiedlichste Stufen an Tests, angefangen von, was braucht eigentlich ein Fahrgast für einen Raum? Also nach vorne und zur Seite. Was muss er haben, um sich wohlzufühlen? Und was ist irgendwie so, was geht halt gar nicht mehr? Was ist viel zu klein? Und was ist irgendwie so riesig, dass es irgendwie auch nicht mehr wertschätzt? Weil er hat eh immer schon Gefühl, ich habe viel Platz. Um da quasi die genauen, sag ich mal, Abstände von Sitzen zu verstehen, bis hin zu, was brauche ich für einen Sitztyp von quasi Polsterung und Armlehnen und wie muss eine Kopfstütze geformt sein damit und brauche ich so ein quasi Kopf quasi Polsterchen noch oben drauf oder reichen mir quasi diese Ohren auf der Seite bis hin zu, was gibt's eine Ausstattung von an so einem Zug, von Steckdose, von irgendwie so Trittbrett, was man da hat oder Fußraster, zu Zeitungsnetz, zu Flaschenhalter, zu wie müssen quasi Rillen auf den Tischen quasi sein, damit ja mein Tablet und mein Handy irgendwie gut läuft, gut steht. Also unterschiedlichste, jeden Aspekt so ein bisschen an so einem Sitz hatten wir quasi getestet und da auch immer mit der jeweiligen quasi Größe an Testern, das tatsächlich mehrere hundert Leute waren über mehrere Stunden, ja, hatten wir bei uns im Büro quasi aufgestellt so einen virtuellen Wagen, was heißt virtuellen, aber einen Wagen quasi im Büro mit Sitzen, mit den unterschiedlichen Sitztypen quasi simuliert, die dann quasi ja tagtäglich kamen und mehrere Stunden hier saßen.
Wahnsinn, an was man alles denken muss, ja, die Rifflung auf dem Tisch. Das sind ja alles Sachen, die sind einfach als Fahrgast, wenn du einsteigst, einfach so selbstverständlich da, ne? Und es ist ja auch mal sehr einfach, Sachen einfach schwierig zu finden dann. Aber es ist genauso schwierig, glaube ich, das Richtige zu finden, wie du schon sagst, um es möglichst vielen nachher auch angenehm zu gestalten, ne? Das ist, allen kann man es wahrscheinlich eh nie recht machen, denke ich. Okay, wenn nach dieser Folge jemand denkt, das könnte ein Beruf für mich sein, beziehungsweise in deinem Bereich, wo du unterwegs bist, was sollte die Person ganz konkret tun, wenn es um den ersten Schritt morgen geht?
Lust haben, was anzupacken und gemeinsam zu gestalten.
Sehr gut. Das ist eine sehr gute Voraussetzung, denke ich. Paula, ich würde mir wünschen, dass du einen Satz für mich vervollständigst und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Die Bahn braucht mehr Menschen, die
versuchen, die Komplexität der Warenwelt aufs Wesentliche runterzubrechen und für den Fahrgast optimal zu gestalten.
Und dann habe ich noch eine letzte Frage zu dir. Was sollen Fahrgäste von der Arbeit deines Teams idealerweise nie bemerken und was sollen sie spätestens ab 2028 aber unbedingt bemerken?
Das geht, glaube ich, nicht so ganz einfach, aber ich glaube, im Wesentlichen ist es die Komplexität der unterschiedlichsten Abhängigkeiten, Zusammenspielung von Aspekten und den unterschiedlichen, sag ich mal, Stresslevels, die man natürlich halt irgendwie so durchmacht, was vielleicht bei Fahrzeugbestellung noch eine andere Form von Stress ist. Das sind irgendwie nächtelange Verhandlungen, aber irgendwie noch ein Projekt, was ich irgendwie beeinflussen kann, weit in der Zukunft, bis hin zu einem Stress, was ich irgendwie kurz davor habe, weil morgen muss ein Zug fahren. Das wollen wir natürlich irgendwie auf keinen Fall irgendwie, dass wer mitbekommt. Und es soll immer so einfach wie so möglich, also so komplett einfach quasi erscheinen. Aber natürlich wollen wir irgendwie, dass die Fahrgäste verstehen und sagen, boah, das ist irgendwie ein smartes, durchdachtes Produkt und ist einfach geil. Wenn ich es jetzt mit Hotels vergleiche, gehe jetzt nicht in Luxushotel, sondern ich gehe in ein Standardhotel, aber das Standardhotel ist halt wesentlich praktischer und angenehmer, weil es ist einfach durchdacht und smarter. Und genau das wollen wir halt irgendwie erreichen und transportieren. Das hoffe ich, dass auch Fahrgäste irgendwie sehen.
Genial. Paula, die Zeit ist schon wieder rum und wir sitzen heute sogar schon doppelt so lange, als wir es sonst tun, einfach weil es so unglaublich spannend ist. Also ich glaube, wir hätten jetzt noch 20, 30 Fragen locker hier reinbringen können. Das schafft man leider nicht. Aber für all die Menschen, die mehr wissen wollen und die vielleicht auch neugierig geworden sind, im Bereich Rolling Stock und Maintenance zu arbeiten, sprich im Flottenmanagement und in der Instandhaltung, die können auf flix.carriers/de auf jeden Fall vorbeigucken. Da gibt es nämlich ganz viele Jobs, denn Flixtrain hat viel vor, Paula. Flixtrain wird die Welt grüner machen. Auf der Schiene auf jeden Fall, oder?
Genau, schaut gerne mal rein. Es sind tatsächlich gerade sehr, sehr viele Job-Postings offen. Und klickt euch gerne mal durch. Und genau, jeder, der jetzt irgendwie, den wir so ein bisschen schmackhaft machen haben können, was wir hier tun und der für die Industrie genauso oder für das Produkt und die Industrie genauso brennt wie ich, definitiv der richtige Schritt, das zu tun.
Also schaut mal vorbei. Ansonsten, Paula, vielen, vielen Dank, dass du da warst. War super interessant, super spannend und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Und ihr schaut auch gerne mal vorbei auf teambahn.net. Dort findet ihr viele Informationen weiterhin auch noch zu Flixtrain außerhalb der Instandhaltung selbstverständlich. Wenn ihr also Züge fahren wollt, Züge begleiten wollt und vieles, vieles mehr, schaut einfach vorbei und auch eben bei flix.carriers/de findet ihr alle Jobs rund um Flixtrain. Und wir sagen jetzt bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao.